Geliebte Freunde des südisch-christlichen Dialogs, heute ist Dienstag, 30. Juni, bald Halbjahresschluss, und ich habe mit Pinchas Eliyahu Michael Deck vereinbart, dass wir heute Genesis 28 besprechen. Eine große Geschichte des Abschieds aus vertrauten Verhältnissen und des Ganges in eine neue Berufung. Genesis 28, Michael hat Fragen vorbereitet. Viele Menschen sprechen auf die Podcast-ähnliche Darstellung sehr positiv an. Und darum wollen wir im Stile des Podcasts heute weiterarbeiten. Ich spreche, Sie können mich gerne oft hören, unterbrechen. Aus tiefster Überzeugung, ich bin in Israel knapp ein Jahr und bin so dankbar, in dem Land zu leben und zu wirken, in dem diese großen Erfahrungen unserer Väter und Mütter passiert sind. Das ist nicht Theorie in Berchtesgaden oder in Magdeburg, in denen das gelesen wird, oder in ganz Europa, sondern ich darf in diesem Lande leben, in dem Jakob, der dritte Stammvater, das Land verlässt durch harte Umstände, die Gott erzwingt, um der dritte Mann des jüdischen Volkes zu werden. Lauter Geschichten, die hier entstanden sind, in Israel, nicht im luftleeren Raum, in Magdeburg oder in Paris oder in London. Graue Theorie auf grauen Blättern, sondern handfeste, fleischliche Erfahrungen, die Spuren heute noch in der Realität, wenn Sie aufmerksam sehen, in der spirituellen Realität hinterlassen. Sie schlagen auf, ich werde nicht Satz für Satz vorlesen, sondern ich werde direkt aus dem Hebräischen lesen und Ihnen saftige, produktive Antworten geben auf die Fragen, die Michael formuliert hat, und auf meine Beiträge zu diesem Kapitel. Ich lese Kapitel 28, 1, 2, Vayikra Yitzchak el Yaakov, Vayivarechoto, Vayetzaveu, Vayomerlo, Lotikach Isham ibnot Knaan. Und es rief Yitzchak Yaakov, seinen dritten Sohn, segnete ihn, gebot ihm, trug ihm auf und sprach zu ihm. Vier Verben, die die Allverbundenheit Gottes, die das kosmische Geschehen dokumentieren. Vayikra, er rief ihn an, er rief ihm zu, er segnete ihn, er befahl ihm und sprach ihm tief ins Herz hinein. Du wirst nicht nehmen eine Frau von den Töchtern Knaans. Mich fragte schon Michael sofort beim Einstieg, geliebter Bruder Yuval, warum beginnt Genesis 28 mit der Weisung Yitzchak, so heißt er ja, Yitzchak, Gott wird lachen, seine Frau, keine Frau von den Töchtern Kanaans zu nehmen. Ist dies nur eine familiäre Heiratsregel oder eine tiefere Aussage über geistige Kompatibilität und Berufungsfähigkeit? Jetzt will ich dazu etwas sagen. Zunächst einmal bin ich sehr dafür, Michael wird es in ein Protokoll schreiben, wenn da steht, Yitzchak rief Yaakov, plädiere ich, der jüdische Fachmann, der sie liebt, aus Israel, sofort die Bedeutung der Worte aufzuschreiben. Es rief Yitzchak, der Lachenwerdende, den Fersenfesthalter, damit ihn die Dynamik der Worte hier im Lande der Bibel, die Jesus und Joshua kannte, und alle Protagonisten und Protagonistinnen der Bibel, noch klarer wird. Es rief, Yitzchak heißt der Lachenwerdende, ich heiße ja mit zweiten Namen auch Yitzchak, Yuval Yitzchak Lapide, der Lachenwerdende rief den Fersenhalter Jakob. Er heißt ja noch Jakob und wird bald in Genesis 32, das werde ich auch mit Ihnen besprechen, in Israel umbenannt werden. Und diese beiden Namen sind schon programmatisch. Yitzchak möchte nicht, dass Jakob im Lande Kanaan heißt die Unterwerfung, die Unterscheidung zwischen heilig und unheilig, aufwächst. Er möchte nicht, dass er dort aufwächst, sprich mit den Töchtern der dortigen Kananäer eine Beziehung eingeht. Das belastet ihn. Warum? Weil Esav, der zweite Mensch, der Bruder des Yitzchak, genau das macht. Es geht hier um die Antithese heiliges Land, Fremdland. Yitzchak schmerzt es, der lachen wird, weil er weiß, dass Gott über allem steht und am Ende lacht, am Ende unserer Geschehnisse lacht. Und er sagt, ich möchte nicht, dass du Fersenhalter, der du der dritte Stammvater werden wirst, in diesem Land aufwächst und wie Esau, der grobschlächtige, ein verlotterter Mensch wirst, der mit den Huren im Lande paktiert, um seine Eltern zu provozieren. Es geht um eine Abgrenzung, Ausgrenzung, aus dem gewohnten Bereich hinausgehen, die Grenze überschreiten, in das neue Land, das nicht das heilige Land ist, aber das ihn befähigen wird, als ein Israel zurückzukehren in das Heilige Land nach 20 Jahren Fremdheit im Exil. Er sagt ihm, Kum lech Padan Aram, geh nach Padan Aram, geh in das Land der Aramäer, in ein fremdes Land, das damals Mesopotamien hieß, zwischen den Flüssen, in das Aramäerland. Die Bezeichnung Padan Aram hat eine Konnotation von Feindseligkeit, von Unvertrautheit. Geh in das Haus von Betuel. Das Betuel heißt das Haus Gottes, ein interessanter Name für einen Mensch, der nicht jüdisch war, sondern heidnisch, des Vaters deiner Mutter, des Vaters Rebekka, und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern von Laban. Laban ist der Sohn von Betuel, Und Laban ist der Vater von Rivka. Und nimm dir dort das Weiße von den Töchtern Lavans, des Bruders deiner Mutter. Mich hat Michael gefragt, was bedeutet der Name Lavan? Lavan heißt der Weiße. Es ist eine Tünche. Der Mann trägt eine Tünche. Dieser Lavan, den er treffen wird, er ist ein Fassadenmensch, ein Fassadeninszenierer und hat keine Tiefe. Und genau in diese mangelnde Tiefe schickt ihn sein Vater, der Vater Yitzhaks, weil du dort die Tiefe entdecken und erkennen musst. Er schickt ihn in ein Land voller Feindseligkeit, damit er dort wächst und das Tiefe hinter der Formalität erkennt. Es ist die große Berufung Gottes über Yitzhak, der lachen wird am Ende einer tragischen Geschichte. Er ist ja selbst das Produkt des Lachens seiner Eltern, Yitzhak. Es steht in Genesis 16, 17, 18, denn seine Eltern lachten, als Gott ihnen verkündete, du wirst im hohen Alter, Abraham und Sarah, ein Kind gebären. Und die Eltern lachten darüber, weil sie es nicht für möglich hielten, dass Gott über der Biologie stand. Und doch stand und steht und wird stehen Gott über der Biologie. Und so war etwas, möchte auch seinem Sohn zutrauen, dass er auch eine Verwandlung erfährt in einem Kontext, der nicht wahrscheinlich ist. Jakob geht in Todesangst, weil er Esav nach dem erstohlenen, in Anführungszeichen, Segen in Lebensgefahr steht durch Esav. Er sagt, du musst das Land verlassen, du musst ins Exil gehen, weil Gott dich im Exil haben will, damit du den weißen Menschen, der mit einer weißen Weste dort auftritt, durchschaust und erkennst, was du ihm an Kraft zu bieten hast, wie du durch Gottes Segen größer sein wirst als die Tünche dieses Mannes, dieses Fassadenmenschen, und nach deinem Sieg, den du dort erringen wirst, wodurch du zu Israel umbenannt werden wirst, kommst du zurück in das gelobte Land. Liebe Freunde und Freundinnen von Michael und Juba, wir haben hier wieder die alte Dialektik zwischen Heimat und Fremde. Er geht in die Fremde, um bereichert zurückzugehen in die Heimat seiner Eltern, in die Heimat Beersheba. Mich hat mich auch gefragt, warum der Ort Beersheba genannt wird und warum er Beersheba verlassen muss. Beersheba ist der Brunnen der Sieben, der Brunnen des Schwures. Jakob muss aus dem behüteten Heim, in dem ein Beer, ein Brunnen gegraben wurde, den Abraham Jakob und Wasser fand und der einhergeht mit Fülle und Sieben, mit Ganzheit. Er muss aus diesem Kontext herausgehen in das fremde Unbekannte, um dort selbst an einen Brunnen seine neue Frau zu finden, Rachel, und dort das Wort Gottes zu erlernen und zu verkünden in einem Land, in dem man Gott nicht kennt, sondern Gott verachtet. Das muss er lernen und dann kommt er als ein gestählter und gestärkter Mann zurück mit dem neuen Namen Israel. Diese Polarität zwischen der Geborgenheit der Heimat in Beersheba, in der er aufwuchs, in der Abraham aufwuchs, in der Yitzhak aufwuchs, muss er verlassen, damit er selbst einen Brunnen, einen spirituellen Brunnen gräbt und etwas Neues entdeckt. Das Volk Israel übrigens zeugt mit den beiden Frauen Rachel und Lea und Silpa und Bilha, den beiden Nebenfrauen, vier Frauen insgesamt. Und durch diese Errungenschaft eine neue Fülle, Sheva, Sova, bekommt, die ihn dann befähigt, zurückzukehren ins Land Israel und der neue Stammvater von 12 Stämmen zu werden. Interessant für Sie, bitte notieren Sie, das Land Israel ist ein Land des Segens, aber dort sich einzunisten, ohne etwas zu tun, reicht laut biblischer Perspektive nicht aus. Noch ist er der Fersenhalter. Er muss die Verse loslassen des Esau und auch die Verse der Mutter. Das Muttersöhnchen-Thema muss er beenden. Und auch die Vaterbindung muss er beenden. Er muss hinausgehen in das Exil. Das wird ihn 20 Jahre kosten. Dualität 2x10. Dort wird er zwei Frauen kennenlernen, sich in die Rachel insbesondere verlieben und später in die Lea. Und mit ihren Zofen, was damals üblich war, mit den Konkubinen, mit den Nebenfrauen, das Volk Israel, die 12 Stämme Israels zeugen im fremden Lande, nicht auf dem nackten Boden Israels. Gott erzwingt immer Fruchtbarkeit im Exil. Und durch diese erlebte Fruchtbarkeit wird er zurückkehren in das Land und selbst zu einem neuen Brunnen des Segens werden für sein Volk und für die 12 Stämme, die mit ihm zurückkehren. Vers 3, Ve'el Shaddai Yevarechotra, und der Gott Israels, der Gott, der mir genügt, muss es streng genommen übersetzt werden, der Gott, der mir genügt, mir, ja, sagt Yitzhak, der auch dir genügen wird, wird dich segnen und wird dich fruchten und wird dich vermehren und du wirst zu einer Versammlung von Völkern werden. Das heißt, Gott sagt ihm, du wirst eine Menge von Menschen berühren. Von dir wird der Segen ausgehen in die ganze Welt, nicht nur für dein jüdisches Volk, sondern wenn du zurückkehrst nach den 20 Jahren, das weiß der alte Mann, der das nicht mehr erleben wird, wenn Jakob zurückkommt, dieser Mann wird den Segen Gottes des mir genügenden El Shaddai erleben und zum Segen für die gesamte Völkerwelt werden. Und damit bewahrheitet sich ja Genesis 12,1, wenn Ivrechu becha kol mishpechot ha'adama, der Segen Gottes an Abraham, wenn Ivrechu becha kol mishpechot ha'adama, durch dich werden gesegnet werden alle Völker auf Erden. Jakob wird das als Israel, der Gottesstreiter, das machen wir in einer Sondersitzung, erleben und bewahrheiten, sodass von ihm ein Segen ausgeht in die gesamte Völkerwelt durch Gottes Gnade, der damaligen Zeit, der heutigen Zeit und der künftigen Zeit. Vers 4 sagt ihm weiter, der Vater Yitzhak, der alternde Mann, wird dir, was ich eben sagte, den Segen deines Vaters geben, die Segnung deines Vaters Avram. Avram plädiere ich auch für eine wörtliche Übersetzung, Vater vieler Völker. Der Name Avram bürgt schon für Internationalität. Er wird dir geben, und dir und deinem Samen mit dir, das Land deines Niederlassens zu besiedeln, welches Gott schon Abraham gab. 4 ist wichtig, weil der Rückbezug auf Abraham doppelt benannt wird. In 4 wird deutlich gesagt, das Land, das Gott Abraham gab, und dieses Land wirst du besiedeln. Du wirst es besiedeln. Das heißt, Abraham wird als der Vater vieler Völker, benannt, und diesen Segen hat Yitzhak bekommen, und als verantwortungsvolles Bindeglied zwischen Abraham und Jakob wird er Jakob in die Fremde gehen, aus der ja seinerzeit Abraham kam, und mit diesem Segen zurückkehren in das Land und zu einem Segen seinerseits werden. 5, weil ich schlach Yitzhak et Jakob, und Yitzhak entsandte, missionierte wörtlich seinen Sohn Jakob. Er ging nach Padan Aram, das Land der Feindseligkeit, zu Laban, dem Weißen, dem Sohn des Hauses Gottes, das später wirklich zu einem Haus Gottes werden wird, in dem das Gottesbewusstsein bekannt werden wird, wenn Jakob dort ankommt und mit ihm leben wird, 20 Jahre lang. Und dann wird wieder betont, der Aramäer, der Feindselige, der Vater von Rebekka ist und der Bruder, der Mutter von Jakob und Esau. Die Rabbiner denken darüber nach, warum in 28,5 eine Banalität steht, nämlich Laban der Aramäer, der Vater von Rebekka, der Mutter von Jakob und Esau. Um zu betonen, in welchem Kontext dieser Mann steht, Jakob. Er geht zu Laban, einem sehr skrupellosen Mann, der weiß sich gibt, innerlich voller Schwärze und betrügerischer Manipulation ist. Und dieser ist zugleich, Laban ist der Bruder aber von Rebekka, der ja bewirkt hat, dass seinerzeit Rebekka kam. Rebekka kommt ja auch aus einem fremden Land. Die Bibel ruft uns in Erinnerung in 5, dass Rebekka aus diesem fremden Land kam. Und diese Rebekka ist die Mutter ebenfalls von 2 belasteten Söhnen, von 2 ambivalenten Söhnen, Jakob der Fersenhalter und Esau der Rauhaarige. Das heißt, die Bibel betont deutlich, in welcher Spannung Jakob lebte und welcher Spannung auch seine Mutter Rivka war, als sie aus diesem Haus kam. Das wird in Genesis 24 dokumentiert. Eliezer, der Knecht Abrahams, holt Rebekka heraus aus diesem unfruchtbaren Land, in dem eine gestandene Frau lebt wie Rebekka, herausgeholt wird und dann zur Mutter eines großen Mannes wird und zur Mutter wiederum eines skrupellosen Mannes wird. Die Bibel betont immer die Extreme. Wir sind immer in Extremen. Rebekka ist die Mutter eines gläubigen und eines ungläubigen Menschen. Und Rebekka kommt aus einem Haushalt eines ungläubigen Menschen, die ihrerseits aber den Glauben Gottes gefunden hat. Das Land verlässt mit Eliezer in Genesis 24 und das neue Haus Israel aufbaut. Die Bibel liebt diese Ambivalenz, diese Polarität, die scharfe Polarität, um Gott überall bekannt zu machen. Nicht nur im Lande Israel, im Lande der Brunnen, die schon Saftigkeit beinhalten. In 6 steht, weil Esau sah, dass sein Vater Jakob segnete, dass er immer Segen provoziert ihn natürlich, weil er selbst nicht den Primärsegen bekommt. Er sah, dass er ihn nach Padan Aram segnet, in sich dort eine Frau zu nehmen, eine jüdische Frau im fremden Land, als er ihn segnete und er gebot ihm, du wirst dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans nehmen. Die Bibel betont Vers 6, um zum Ausdruck zu bringen, dass Esau die besondere Zuwendung des Vaters Yitzhak, des Lachenden, der über allen Materiellen lacht, wie seine Eltern es taten, steht, und das provoziert ihn. Er sieht, aha, mein Vater segnet ihn. Es wird 2-mal in Vers 6 der Segen, die Bracha, erwähnt. Und die Betonung, nimm dir bitte nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans. Sie sind verlottert und verdorben. Was macht er? Weil Schma Jakob oder Vivimo. Jakob höre Israel in Vers 7. Er hörte auf seine Vater und seine Mutter. Er ist ein sehr jüdischer, ein sehr Vater- und Mutter gebundener Sohn. Auch im positiven Sinn, dergestalt, dass er auf seine Eltern hört und nicht das tut, was seine Lust verlangt. Und er geht gemäß dem Ruf und der Sendung, die über seine Eltern von Gott kommt, nach Padan Aram. Esau ist grün vor Neid, grün und blau und violett und schwarz vor Neid, und sieht es, dass die Augen, der Augenblick des Vaters, die Töchter des Landes Kanaan, das Land der Niederwerfung, des Niederstreckens, bös sind. Und was macht er? Er macht ausgerechnet genau das, was die Eltern ablehnen. Esau geht zu Ishmael, ebenfalls ein Sohn der Polarität zwischen Yitzhak und Ishmael und ihm selbst. Das sind auch 2 polare polare Gegensätze. Jishmael ist der gottungläubige Mensch, obwohl er diesen schönen Namen hat. Gott ist mein Hörender, aber er ist nicht in der Tradition von Yitzhak, im Gegensatz zu Yitzhak, der nur auf deinen Vater und auf Gott hört. Und er nimmt sich die Machlat bat Yishmael ben Avraham, Achayot Nevayot, Achot Nevayot. Er nimmt ausgerechnet, Machla ist die Kränkelnde, die Frau, die er sich zusätzlich nimmt, neben Yehudit und Basmat. Er hatte ja schon zwei Frauen vor, Yehudit und Basmat. Er muss ausgerechnet aus Provokation seinem Vater gegenüber, der ihm Yitzhak nicht die Primärsegnung gab, eine Tochter neben von Yishmael mit dem sehr anrüchigen Namen, die Kränkelnde, Machlat von Yishmael, Sohn Abrahams, die Tochter von Nevajot. Das ist eine, die Bibel will sagen, dass hier eine familiäre Verstrickung vorliegt. Er zwingt eine Tochter aus der Familie, unbedingt, von der er denkt, dass sie ihn glücklich machen wird, ihn aber nicht glücklich machen wird. Das ist eine sehr verstrickte Beziehung. Einerseits ist diese Frau, die er nimmt, die Tochter von Yishmael, von Sohn Abrahams, hat aber ihrerseits eine belastete Vergangenheit durch die Erwähnung nach Achot Nevajot, die Schwester Nevajots. Da gibt es familiäre, inzestuöse Verstrickungen. Und über seine Frauen hinaus nimmt er sie sich zur Frau. Ausgerechnet dann, wenn er sieht, dass sein Vater, der stramme, lachende Jude, das nicht möchte, dass aus dem Lande Kanaan geheiratet wird, weil die Frauen alle infiziert sind durch den Ungeist des Ortes, des Landes der Niederwerfung. Sie lassen sich ja nicht niederwerfen, unter den Geist Gottes. Und er nimmt als Agent Provocateur, auf gut Französisch, wie mein Vater zu sagen pflegt, als provokativer Antagonist diese Frau, um zum Ausdruck zu bringen, du hast mich nicht gesegnet, also werde ich dir trotzen, Vater, und mit den Heidenen ins Bett gehen. Jakob im Gegenzug in Vers 10 geht hinaus. Es ist sein Exodus, notieren Sie. Vayetzeh Jakob, er geht hinaus aus Beersheba, aus dem Brunnen der Schwur, der Geborgenheit, und er geht nach Charan. Charan hat auch eine Bedeutung. Charan ist die große Stadt in Mesopotamien. Charan bedeutet der Zorn Gottes, der Unbill Gottes. Charan ist eine Stadt, in der, wie gesagt, Laban lebt und Betuel, eine verlotterte Stadt, Unsittsamkeit ohnegleichen. Aber Gott will, dass ausgerechnet in den unsittsamsten Flecken, Nestern, die sittsamsten Menschen stehen. In den unsittsamsten Flecken sitzen oft die sittsamsten Menschen verborgen, wie bei Ruth und Rahab. Die Menschen, die aus versteckten Orten kommen, Menschen aus versteckten Orten kommen, bergen justamente diesem Ort eine Heiligkeit, die gefunden werden muss. Und Yitzhak schickt Jakob deshalb dorthin, weil er weiß, dass diese Sendung für ihn wichtig ist, damit Jakob dort zwei Frauen findet, nämlich Jakob, Rachel und Lea, und sie herausholt, so wie seinerzeit Eliezer Rebekka herausholte aus diesem heruntergekommenen Nest namens Charan. Jetzt steht etwas Interessantes da in Elfa, ich gab am Makom, er stieß auf den Ort. Und dazu hat mich auch Michael gefragt, warum steht dort Makom. Makom ist ein Synonym für Gott, der Ort. Er stieß, er begegnete, er traf zu auf den Ort Gottes und er übernachtete dort. Denn die Sonne ging unter und er nahm eine von den Steinen des Ortes, legte dein Haupt dorthin und schlief an jenem Ort. Das Wort Makom wird hier dreimal erwähnt, was ja sprachlich völlig unnötig ist. Makom, Makom, Makom. Makom ist ein Synonym geworden für Gott. Gott ist die Welt. Und die Rabbiner haben daraus abgeleitet, gemäß 28,11, dass der Gott der Ort der Welt ist und nicht die Welt ein Ort für Gott ist, notieren Sie. Gott ist der Ort der Welt. Gott ist die Präsenz dieser Welt und in dieser Welt geschehen die Erfahrungen, die Gott plant. Und dieses Makom kommt von das Aufgerichtetsein, von Lakum, Michael, und alle anderen Freunde, von Juwel und Michael in Europa. Makom kommt von Kum, steh auf, das Aufgerichtetsein durch Gott. Die Welt richtet sich auf durch Gottes Präsenz, die der Welt die Aufrichtungskraft gibt. Und demgemäß ist hier Makom dreimal erwähnt. Dreimal, weil Gott nicht immer nur mit Gott benannt werden muss. Gott ist das gesamte Geschehen dieser Welt und der kommenden Welt. Und er stieß dort, weil ich gab am Kommen, er drang in den Ort ein, in jener unwirtlichen Gegend zwischen Kanaan und Charan und übernachtete dort, weil Gottes fürchte, dass die Sonne kam. Die Sonne kam ihm zu. Das ist eine Umschreibung, die wörtlich zu nehmen ist. Die Sonne kam ihm ins Gesicht, umarmt ihn und zieht sich zurück, damit er über die Nacht, Nacht ist immer ein Zustand der Verwandlung, in der Theorie von Carl Gustav Jung, in der ich mich spezialisiere. Und er nimmt ein Even, Stein. Michael fragt mich, was Stein bedeutet. Even kommt immer von Bina, von Weisheit. Die Weisheit steckt in den Steinen, in den Zeugnissen der Jahrtausende. Zeugnisse Gottes der Jahrtausende. Er nimmt eine Bina und wird durch sie erbaut werden. Even bedeutet sowohl erbaut werden, Lebanot, weil mit Steinen ja Häuser gebaut werden, und weil sie eine Weisheit enthalten durch ihre Fähigkeit, uns zu dienen, durch ihre verschiedenen Aussagen, die in den Steinen eingeritzt sind und durch die Fähigkeit, mit Steinen alles zu bauen, was wir in unserem Leben wollen. Die Steine des Ortes, er legte sein Haupt darauf, er wollte sich dort ausruhen, sich die Steine dienstbar machen und schläft dort ein in Gott, weil Gott es so fügt, dass die Sonne ihm entgegentritt, ihn begrüßt für die Nacht, damit in der Nacht nun der Traum kommt. Und Träume sind keine Schäume, sondern Träume, wie ich gern sage, Juba Lapide, Träume eröffnen Räume. Träume sind keine Schäume, Träume eröffnen Räume und er träumt den berühmten Traum mit der Jakobsleiter. Die Jakobsleiter ist im Hebräischen übrigens männlich, Gott ist hier männlich in Erscheinung, der Leiter. Der Leiter ist auf die Erde, auf den Boden gerichtet und sein Kopf, sein Haupt wirklich, wie der Kopf des Menschen, erreicht den Himmel. Und die Boten Gottes, ich präferiere wie Martin Buber, die Boten Gottes steigen auf und ab auf der Leiter. Michael fragt mich, warum dort die Himmelsleiter erscheint und warum die Engel hinaufgehen und hinuntergehen. Normalerweise würde man ja erwarten, laut volkstümlichen christlichen Denken, dass die Engel herunterkommen. Die Bibel will sagen, die gehen hinauf, weil die Engel ständig unter uns sind, die Boten Gottes. An der jüdischen Tradition zufolge begleiten die Engel Israels bis zur Grenze des fremden Landes und kommen und lösen sich ab durch die Engel des fremden Landes, die ihn begleiten. Die Boten Israels verabschieden sich, jetzt kommen neue Boten, die ihn begleiten werden, unsichtbarerweise. Engel begleiten uns immer, wie in Psalm 91, der Engel behütet uns immer durch Engel. Die Boten Gottes sind immer mit uns. Sie steigen auf einer Leiter, auf einem Leitergebilde auf und ab und begleiten ihn. Er ist nicht alleine. Malachi Elohim, die Engel des Meistergottes steigen auf, bringen Botschaften nach oben und liefern ihm Botschaften für unten bei seinem großen Gang nach von Kanaan nach Haran. Und in 13 steht die Kulmination und Gott steht über ihm. Die Frage stellt sich, über wem steht er? Über der Leiter, weil die Leiter ja männlich ist, oder über Jakob? Auf beidem. Vehine Adonai Nitzavalav, der Ewigende, wie ich gern sage, der Ewigende, ist positioniert sich über ihm. Über wem? Es kann Jakob sein. Oder über ihm der Leiter. Im Deutschen gibt es ja auch der Leiter statt die Leiter. Über ihm, der Leiter, steht Gott und spricht zu ihm, nachdem dieses Bild sehr deutlich für ihn geworden ist. Er schläft dort auf den Steinen, auf den Weisungen, auf den Weisheiten, die die Steine verkörpern, und sagt ihm, ich bin der Ewige, der Gott von Abraham, deines Vaters, und der Gott von Yitzhak, deines Vaters. Das Land, das du, auf dem du legst, dir werde ich es geben und deinem Samen. Auch das erweiterte Land außerhalb von Israel bis nach Mesopotamien wird ihm gehören. Wir haben in zwei Stufen der Traumentwicklung. Erst das große Bild des Leiters, hebräisch gesprochen, mit der Präsenz Gottes oben an der Spitze ist immer Gott, und der Bewegung. Wir haben sowohl Statik in Anführungszeichen, Gott steht oben, der natürlich alles ist, alles war, alles sein wird, und entsendet seine Boten, die ständig in Bewegung sind, im Herzen natürlich und außerhalb des Herzens von Jakob. Und dennoch steht Gott und sagt ihm, hör zu, nachdem du das Bild gesehen hast, die Dynamik, bin ich in der Statik, in einer scheinbaren Statik, weil Gott ja alles kann, und verkünde dir nun die Worte, die dir bevorstehen, nämlich Großes wird dir ereignen. In 14. Yasarachak Yafara Aretz, und dein Same wird sein wie der Staub der Erde, der Staub, auf dem du liegst. Darum wird das jetzt sehr anschaulich. Er liegt ja auf dem Staub, und dieser Staub wird für ihn so maßgeblich werden wie das Volk Israel und die Völker, die aus ihm entspringen werden, die durch den Staub versinnbildigt werden. Und dann das große Wort, das für die Chabad Chassiden wichtig ist, Ufaratzta, und du wirst ausbrechen, ostwärts, südwärts, nordwärts, und westwärts. Du wirst ausbrechen und dann der große Segen, die Wiederholung von Genesis 12,3. Und durch dich werden gesegnet werden, alle Siedlungen, alle Sippenschaften der Erde und durch deinen Samen. Eine große Vision Gottes. Gott wiederholt diese Vision. Und dieses Lied ist ein großes Lied geworden, eines der großen Motti von Motto, ist das Pluralwort von Motto, für die chassidische Bewegung Chabad, ich sing's Ihnen mal vor, Ufaratzta, 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 Yama Vakedma, Zafona Vanegma, Ufaratzta, 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 Yama Vakedma, Zafona Vanegma, Ufaratzta, 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 Yama Vakedma, Zafona Vanegma, Ufaratzta, Yama Vakedma, ein großes Lied. Du wirst ausbrechen, nicht nur du wirst dich ausweiten. Aus dir, aus deiner jetzigen Einsamkeit im Übergangsland zwischen Kanaan und Haran, wirst du bei Rückkehr ausbrechen in die gesamte Welt. Der Monotheismus, spirituell gesprochen, wird die Welt erobern. Und du und dein Same, den du erleben wirst, der ist ja noch im Traum, wird dafür sorgen, dass es zu einer Größe kommt, die du nur erahnen kannst heute. 15 sagt ihm Gott weiter, ich werde sein mit dir. Ich wese mit dir, möchte ich alternativ übersetzen, Michael. Ich wese mit dir, wese mit dir, wese mit dir. Und ich werde dich hüten auf allen Wegen, die du gehst, denn du brauchst die Behütung im fremden Land Labans. Und ich werde dich zurückbringen, zurückführen, auch im Sinn von Teshuvah, heimkehren, umkehren, wiederkehren in das Land deiner Väter. Auch von den Verirrungen, die du dort erleben wirst, die dich infizieren werden, vorsichtig gesprochen, wirst du Reinigung erleben. Auf dieses Land, auf diesem Boden, Adama ist das Adam-Gebilde, möchte ich sagen, plädiere ich auch für eine alternative Übersetzung. Ich werde dich zurückbringen auf die Adama, auf das Adamsgebilde, Adama kommt hier von Adam, ich werde dich zurückbringen auf das Bodengebilde, auf das Adam-Grundlegende. Adam kommt hier von der Adama. Du wirst zurückgehen in dieses Land von Adama, in dem der Mensch, der Urmensch entstanden ist, sodass du zurückgehen wirst in den Ursprung deines Seins aus der Adama, aus dem Boden. Aus dem Adamsland kommst du und ich bringe dich in dieses Adamsland zurück. Und ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich dir gesprochen habe. Eine riesige Vision in 28,15. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich dir versprochen habe, was ich dir zugesagt habe. Ich bin mit dir und Gott verspricht ihm, Lo es weka, adasharasiti, asharibarilach. Wieder eine Zahl, die wichtig ist. Michael und ich lieben Numerologie. Ich werde dich nicht verlassen, das heißt, ich werde bei dir sein, bis ich das getan habe, umgesetzt habe, was ich dir angekündigt habe. 3 für die Transformation, die ihm ansteht. Es weka, asiti, dibarti. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde mit dir sein, ich werde mit dir positionieren, bis ich alles getan habe, bis ich meine Sendung mit dir im Sendungsland Aram ausgeführt habe, wie ich es dir durch mein heiliges Wort heute verkündet habe und durch deinen Vater, der dir das aufgetragen hat in meinem Namen. 16, Jakob erwachte aus seinem Schlaf. Wörtlich heißt Shena aus seiner Veränderung. Michael kann das im Protokoll aufschreiben, aus seiner Veränderung. Das Wort Schlaf bedeutet auch Veränderung, denn jeder Schlaf verwandelt. Und schauen Sie, wie tief ich mit Ihnen durch Gottes Gnade arbeiten darf. Mishnato hat 2 Bedeutungen im Hebräisch, nicht nur aus seinem Schlaf. Einfach primitiver schläft, das wissen wir ja. Sondern er wacht auf aus seiner Verwandlung, Leshanot, und aus seiner Lehre, Mishnah. Tiefe, die Sie noch nie hatten, Michael. Ich wiederhole, 15. Er wacht auf, Jakob, aus seinem Schlaf natürlich und dann aus seiner Verwandlung, die er in der Nacht erlebt hat, durch den Traum. Jeder Traum verwandelt uns, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und aus einer Lehre Mishnah von Leshanen, aus einer Unterweisung, Unterlehrung, die er in der Nacht durch Gott bekommen hat. Das ist die Tiefe von Schlaf, schlage ich vor, dass Sie aufschreiben. Michael wird es protokollieren, sobald er Zeit hat. Er wacht auf aus seinem Schlaf vordergründig, aus seiner Verwandlung und aus seiner Lehre, Belehrung, die er durch Gott bekommen hat. Denn jeder Nachtzyklus ist eine Belehrung, wenn das Ego sich zurückzieht und die tiefe, unbewusste Ebene von Gott angesprochen wird. Das wissen Sie hoffentlich, sonst sage ich Ihnen das im Auftrag von Karl Gustav Jung, dessen Lehre ich brillant beherrschen darf. Jeder Schlaf ist eine Verwandlung, denn der Schlaf verabschiedet das Ego, das geht zu Gott, bis zum Aufwachen und stattdessen kommt im Traum und auch in der Reinigung, die wir gar nicht erleben, eine neue Einweisung Gottes und der Ausschaltung egozentrischer Vorstellungen. Die Glieder, die gesamte Fülle der Glieder wird verwandelt durch Gottes Intervention in der Schlafhaftigkeit und der Egolosigkeit. Und er wacht auf und sagt, mein Gott, in der Tat, ist Gott, wes der Ewigende an diesem Ort wieder mal kommen, an dieser Stätte Gottes? Und ich wusste es nicht. Ganz wichtig, 16. Chassidismus, die ich erdeute, deuten den Satz tiefer. Sie sagen nicht nur einfach, Gott wes an diesem Ort, an dieser Präsenz Gottes. Und ich wusste es nicht, sondern ich wusste nicht, mein Ego, wenn Sie tief schauen, Michael, steht dort, wer Anochi Loyadati. Es reicht im Hebräischen zu sagen, wer Loyadati. Achen Yesh Adonai Bamakom Azeh ve Lo Yadati. Streng genommen, in der hebräischen Grammatik der Bibel reicht es zu sagen, in der Tat ist der Ewigende an diesem Ort. Und ich wusste es einfach nicht. Ich wusste nicht, dass Gott hier ist. Ich dachte, in diesen Orten mit Schakalen ist Gott nicht präsent. Und Gott sagt ihm, in anderen Worten, die Meister des großen Chabad-Chassidismus ausarbeiten, ich wusste nicht mein Ego während dieser Nacht. Ich wusste nicht mein Ego in dieser Nacht. Das heißt, in der Nacht habe ich mein Ego, meine Fixierung auf mein Ich losgelassen, auf meine Selbstversklavung habe ich losgelassen. Und wenn ich mein Ego loslasse, hat Gott Möglichkeiten, Raum einzunehmen in mir, um mich zu verwandeln. Er wusste von seinem Ego nicht. Er hat sein Ich-Bewusstsein, sein pathologisches, sein angstbeklammertes Bewusstsein aufgegeben und hat Gott erlebt, hat Gott Raum gegeben. In 17 heißt es, ich möchte nicht sagen, er hatte Angst, sondern er ehrfürchtete sich, meine alternative Übersetzung, Michael Pinchas Eliyahu und alle anderen Freunde in YouTube, er ehrfürchtete sich, er, Er war ergriffen. Er ergriff sich selbst. Er war ergriffen. Er ehrfürchtete sich und sprach, wie groß, wie ehrfurchtgebieten ist dieser Ort, wie der Makom ist, dieser Gott, immer wieder Makom als Umschreibung für die Allpräsenz Gottes. Das ist nichts anderes als ein Haus Gottes, Beit Elohim. Beit Elohim, als ein Haus unseres Gottes, des Ewigenden, des Allpräsenten. Und hier ist das Tor zum Himmel. Das heißt, er erkennt an einem sehr unwirtlichen Ort, dass überall Gott präsent ist, wenn ich ihn erleben will. Justament dort, nicht im warmen Bett in Beersheba, mit den Zedern des Libanon, ist Gott präsent, sondern an einem Ort, in dem nur Schlangen und Skorpione sind. Erlebt er im Traum wohlgemerkt, im Traum, der kein Schaum ist, sondern der einen Raum eröffnet. Juvalapi, Traum ist kein Schaum, sondern Traum eröffnet Raum für Neues, notieren Sie. Dort erlebt er das Haus Gottes. Beit heißt das erbaute Gottes, etwas, das ihn spirituell erbaut. Er ist ein neuer Mann nach dem Schlaf, nach dem sogenannten Schlaf, nach der Verwandlung, Sheina, nach der Lehre, Sheina, die Michael aufschreibt. Und das ist das Tor zum Himmel und das ist die Leiter, der Leiter. Sie erleben, er erkennt, der Boden ist für ihn wichtig, auf dem er schläft, denn er muss ja auf dem Boden schlafen, er kann nicht in der Luft schlafen, das geht noch nicht, solange wir verkörpert sind. Und zugleich erlebt er das Tor zum Himmel, wenn er sich für Gott öffnet. Gott ist der Boden, auf dem wir schlafen und er ist zugleich das Tor, das uns mit Gott verbindet, weil der Leiter, der männliche Sulam, eine Verbindung ist von oben und unten. Die Engel, die Boten sind in Bewegung. Sie gehen nach oben und kommen von oben herunter. Und sie gehen wieder nach oben, kommen mit neuen Botschaften herunter. Das heißt, ich selbst notieren, wir müssen zu einem Sulam werden. Ich selbst, lieber Michael, mein Busenfreund, ich muss ein Sulam werden, ein Leiter, ein Heraufleiter. Ich bin selbst der Leiter Gottes, in Klammern die Leiter. Weil auf mir die Boten Gottes über meinen Körper nach oben gehen und neue Botschaften in mich hineinbringen. Ich muss zu einer Leiter, zu einem Leiter werden. Fest auf dem Boden stehend und dennoch mit dem Kopf, mit dem Herzen, mit Gott in Verbindung stehend. 18. Er wacht auf am Morgen. Er ist noch ziemlich verschlafen. Er nimmt den Stein, die Weisheit, das zu Erbauende, als welches unter seinem Kopfe war, und macht sie zu einem Denkmal und gießt über sie Öl auf ihrem Haupte, wie dem Haupte der Leiter. Ganz kurz will ich Ihnen sagen, Bocker heißt, wie gesagt, das Erwachende. Am Morgen beim Erwachen nimmt der Fersenhalter, noch ist er Fersenhalter, nimmt den Evan. Interessant, die Rabbiner betonen, er schlief ja auf den Steinen. Er schlief ja auf den Steinen. Das will ich noch kurz sagen. Da habe ich gestern für Sie einen weiteren Kommentar gelesen. In der 11 steht ja, er nimmt von den Steinen des Ortes. Das heißt, hier wird der Plural betont. Er nimmt von den Steinen, es können Steine gewesen sein. Und hier nimmt er einen Stein. Gott sagt uns deutlich, er nimmt hier einen Stein, nicht Steine, weil er zu einer Einheit geworden ist. Notieren Sie. War noch in 11 die Rede, er nimmt von den Steinen, waren mehrere kleine Steine, bis zu, manche sagen sogar 12 Steine, wie die 12 Stämme Israels, macht daraus einen Stein, weil er zu einer Einheit geworden ist, durch den Traum, der kein Schaum ist, sondern der ihn zu einem neuen Raum eröffnet, und ist schon eine Einheit geworden. Eine Einheit geworden. Er ist eine Einheit geworden durch den Stein, den er aus den 12 Steinen nimmt. Das heißt, er nimmt von mir aus 12 Steine und bildet sie mit seiner Hand zu einer Einheit. Sie sind nicht mehr lose Steine, die er noch vor dem Traum findet, sondern nimmt sie gebündelt in seine Hand und bildet daraus einen großen Stein, der unter seinem Kopf war. Er betont ja, dass sein Kopf auf dem Haupt war. Er war passiv und jetzt geht er in die Aktivität. Der Stein war unter seinem Haupt. Er legt den Stein den Kopf auf das Haupt. Jetzt sagt er umgekehrt, ich nehme die Steine in die Hand. Ich ergreife Initiative, 18. Er ergreift den Stein, er wird initiativ, aktiv und gießt Öl darauf. Er gießt Öl auf diesen Stein, auf den Kopf dieses Steingebildes, weil es um den Kopf geht. Er muss ein neuer Kopfmensch werden. Ein entscheidender Mann, auch im Englischen sagt man the head of the group, der Kopf der Gruppe werden, head of the department, sagt man auch im Englischen, muss der Kopf der Richtung werden. Der Kopf ist für ihn wichtig, der neu gegossen wird. Und die Rabbiner fragen, wo hatte denn das Öl? Ist das Öl dort gewachsen und wächst ja überhaupt kein Öl? Und die rabbinische Tradition sagt, das Öl kam in Gestalt eines Ölbaums, einer Ölstaude von oben herab, sodass er Öl pressen konnte. Alles ist ja wundervoll bei Gott. Nichts ist bei Gott unmöglich. Hagi Paleme Adonai Davarin steht in 18, 14. Und alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Die liebe ich auch im Zweiten Testament meines geliebten Jesus. In 9, 23, Joshua. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Gott gibt ihm diesen Ölstrauch, obwohl überhaupt keine Rede war von Ölgewächsen in der Wüste. Die wachsen dort nicht bei 50 Grad Hitze. Mit Sicherheit nicht. Er nimmt es, presst das Öl und gießt es über dem Stein, der aus 12 Steinen sich zusammensetzt, laut der jüdischen Tradition, 12 Steine, die 12 Stämme Israels, die er bilden wird, symbolisieren. Er wird zum Akteur. Er hat noch geschlafen zuvor. Jetzt nimmt er den Stein, aus 12 Steinen, kleinen, mittelgroßen bestehend, gieß darüber aktiv, salb den Stein. Du salbst mein Haupt mit frischem Öl, sagt der Psalmist. Du salbst, er salbt den Stein, die Weisheit, liebe Freunde, die er errungen hat. Er salbt die Steine und damit salbt er sein eigenes Haupt, Al-Rosha, auf dem Gipfel der Steinmalerrichtung, welche im Hebräischen weiblich ist, Matzebah, gießt er Öl, weil er zum Ausdruck bringt, ich habe es verstanden und ich weihe mich und den Stein der Weisheit Gottes. Er wird aktiv, schläft nicht mehr, hat den Gang des Traumes verstanden und wird zum Akteur des Gießens und des Weihens, messianischen Ausmaßes für Gott und die Schöpfung. Er rief dem Ort einen Namen zu, nicht ernannte, Plädierchen 19, er rief dem Ort, dem Namen Gottes, einen Namen zu, Bethel, Haus Gottes, so wie er vorhin sagt, Beth Elohim. Er sagt, das ist das Haus Gottes in der unwirtlichsten Ecke der Welt. In der unwirtlichsten Ecke der Welt gebe ich einen Namen Gottes. Und früher, das hat mich auch Michael gefragt, früher war der Name der Stadt Luz, anfänglich, wie Ulam Luz Shema Ira Larishona. Luz, fragt mich Michael, hätte ich ihn gern erklärt und auch meinerseits unabhängig von ihm, heißt ursprünglich Mandelbaum. Die Mandel bedeutet im Hebräischen ein hartes Gewächs, das aus Humusboden stammt. Und Luz bedeutet, am Anfang wurde dieser Ort von den Völkern Kanaans und den Grenzvölkern wie Aramäern Luz benannt, ein Mandelbaum. Die Mandel zeichnet sich dadurch aus, habe ich geforscht, dass er am Anfang sehr bitter ist. Sie kennen ja die bitteren Mandeln. Und erst im Laufe der Entwicklung dieser Pflanze, dieser Phytoerscheinung, dieser Phytologie wird daraus die süße Mandel, die wir zum Marzipan zum Beispiel verarbeiten. Die Mandel ist anfänglich hart und bitter. Und das war das Thema. Diese Stadt war ursprünglich Kleinstadt, eine bittere Erfahrung ohne Gottbezug, Larishona, im ersten Prozess. Die Bibel sagt noch einmal in 19, Ulam Luz, aber im Gegensatz zu heute, war der Name der Stadt, den die Menschen natürlich völlig ungläubig der Stadt gaben, Larishona im Anfangsstadium, Luz, die Bitterkeit, die Mandel. Luz kann man auch im Hebräischen bedeuten für soll, wenn man das Wort von hinten nach vorne liest, da ist es soll, die billige, oder lesalzel. Sie wissen, die hebräischen Worte durch unsere Arbeit, Michael und Johann, haben viele Bedeutungen, die das Deutsche und das Chinesische nicht wiedergeben. Luz bedeutet billig, abfällig, heruntergekommen. Lesalzel. Es ist eine Stadt von Verachtung, in der nur das Menschliche, das Profane im Vordergrund steht. Und Jakob gibt diesem Ort durch die Begegnung im Traum, der kein Schaum ist, sondern der Raum eröffnet, betone ich, damit es für sie ganz fest wird, eine neue Bedeutung, nämlich Beit El. Eine berühmte Stadt, die heute noch existiert, hier im Lande der Bibel, im Lande der Väter und Mütter, in dem ich leben darf, Bethel, was Sie ja auch kennen von den bethelschen Dörfern in Bielefeld, in denen ja Menschen Gott dienen, das ist aus Israel kommend. Bethel ist nicht in Bielefeld geboren. Das hat Bodelschwing seinerzeit, ein brillanter, potenter Judenfreund, übernommen. Natürlich kommt alles von den Juden. Was kommt nicht von den Juden? Adolf Hitler kommt nicht von den Juden. Aber alles andere kommt von uns Juden, das wissen Sie. Johannes 4,22, das Heil kommt von den Juden. Und Bethel, die bodelschwingischen Therapieanstalten, kommen von Juden. Hallo, aufwachen. Im Juni 2026 mehr Wurzelwissen. Bethel, das Haus Gottes. Und er gibt ihm diesen Namen Haus Gottes, diesem Ort. Die Bitterkeit der Mandel, Luz, wird verwandelt in die Süßigkeit einer Begegnung Gottes. Und in 19 steht Larishona, liebe Freunde. Im ersten Stadium war Heidentum angesagt. Im zweiten Stadium, das impliziert das Wort Larishona, ist Gott angesagt. Die Begegnung mit Gott, alles läuft auf Gott hinaus. Das Heil kommt von den Juden. Und wir Juden dürfen Boten Gottes sein. Auch ich hier in Israel, ungebrochen, mit meinem Intimfreund Michael. Und den ich mir mein Leben als Freund nicht mehr vorstellen kann. Das Zweite wird sein, die Hinwendung zu Gott. Die Hinwendung zu Gott, der alles transformiert. Nun kommt etwas sehr Interessantes. Michael will das auch wissen. Er leistete ein Gelübde, gelobte ein Gelübde und sprach, wenn Gott, der wahre Gott, mit mir sein wird und mich auf dem Weg behüten wird, auf dem ich gehe und mir Brot geben wird zu essen, etc. Warum sagt das? Das Gelübde hat die Bedeutung, dass er spürt, ich habe eine Berufung bekommen. Das ist nicht einfach Technik, wenn ich zu essen habe, dann, das weiß er. Er weiß, dass er von Gott Essen und Nahrung und Bett und weiß ich Sex mit seinen Frauen bekommen wird. Es geht nicht um die Technik. Es geht darum, wenn ich würdig bleiben werde angesichts der Verlockungen und Verführungen durch Laban und wenn ich mich beständig erweise, dass dieser Gott, der mich berührt hat, mit dem Leiter, Sulam haben wir neu gelernt, männlich, wenn er mir die Treue halten wird, weil ich würdig sein werde, die Treue gehalten zu bekommen, und mich hüten wird auf dem Weg, Leben ist ein Weg. Ich gehe einen Weg mit ihm, den ich gehe. Ich gehe einen Weg mit Gott in die Fremde zu labern. Und wenn ich bestehe und wenn er mir das Nötigste gibt, was ich im Leben will, Lechem. Übrigens, Lechem, notieren Sie auch, das hat im Hebräischen eine tiefere Bedeutung. Lechem heißt das zu erstreiten, nicht einfach Brot zum Essen und wieder hinten raus. Sondern Lechem hat die tiefere Bedeutung, lieber Michael, fürs Kurzprotokoll, das zu Erkämpfende. Lechem hat mir seinerzeit Shamshon Rav Hirsch vermittelt, der große jüdische Mann 1808 bis 1888, der Interpret der Bibel. Lechem ist das zu Erstreitende. Wenn er mir das, was ich zum Erstreiten brauche, alle Notwendigkeiten, die ich zum Essen brauche, aber nicht nur zum Essen. Das Wort Lechem Le'echol heißt in der tiefen Etymologie Wurzellehre des Judentums, wenn ihr mir das zu Erstreitende komplett gibt, damit ich es verinnerliche. Ich wiederhole, wenn ihr mir das gibt während der 20 Jahre harten Exils mit einem Verbrecher namens Laban, der sich weiß ausgibt, aber schwarz ist, wenn ihr mir das gibt, was ich erstreiten muss, um mich zu erhalten, um mich zu füllen damit, das heißt wirklich Lechem Le'echol, nicht einfach nur, wenn er mir Essen, ein Brot zum Essen gibt. Das ist viel zu oberflächlich, ich wiederhole, sondern wenn er mir gibt, das zu Erstreitende, das ich verinnerlichen muss, damit ich ein großer gestandener Israel wird und eine Kleidung zum Tragen. Und in 21, wenn ich zurückkehre in Ganzheit, zurückkehre aus den Versuchungen des Lebens, auch umkehre, Shalom im Sinn von Ganzheit, nicht nur im Sinn von kein Krieg in Israel, sondern verganzheitlich zurückkehre in das Haus meines Vaters, das Haus meines ewigen Vaters und meines biologischen Vaters. Ve'haya Adonai li Elohim. Und wenn das passieren wird, das weiter, das ist noch ein Bestandteil des Gelübdes. Und wenn dieser Gott, dieser Ewigende, wie ich gern sage, um die Dynamik des Ewigseins auszudrücken, sage ich gern der Ewigende statt der Ewige. Und wenn er der Ewigende mir zu Gott sein wird und mir die Treue hält, weil ich es für würdig erachte und er es für würdig erachtet, dann, was passiert dann in 22, wird dieser Stein, wir kommen zurück zum Stein, der die Einheit darstellt, der Zwölfstein, den ich unter meinem Kopf halte und den ich zu einem Stein mal, zu einer Präsentation wirklich, zu einer Positionierung aufgerichtet habe, zu einem Haus Gottes. Ich will diesen Stein zu einem Haus Gottes ausbauen. Das wird später übrigens der Tempel werden. Jüdische Tradition sagt, dieses Haus ist der, mit einigen Kilometern Entfernung, das Haus, auf dem der Berg Moria, unweit des Berges Moria, auf dem der Tempel, das Heiligtum, das zu Heiligende erbaut werden wird, das sieht er voraus, obwohl er es nicht mehr leben wird. Das wird ein Heiligtum größten Ausmaßes, wird nämlich das Sanctuary, das Heiligtum, die Präsenz Gottes, das Besondere Gottes und alles, was du begeben bist, werde ich in der Tat verzehnten. Kurze Interpretation, was passiert hier? Es geht noch einmal nicht darum, dass er zu essen und zu trinken bekommt. Er weiß, dass Gott ihn begleitet und die Boten Gottes begleiten ja. Die Zusicherung hat er doch in der Tasche. Warum muss er betonen, wenn das passiert? Es geht nicht darum, dass er an Gott zweifelt, liebe Freunde und Freunde von Jubel und Michael, sondern es geht darum, dass er an sich zweifelt. Werde ich denn würdig sein, dass Gott mich behält und mir die Treue hält, angesichts der Verfeindungen, die mir in 20 Jahren dort blühen, durch den Verbrecher Laban, der ihn ja auch betrügen wird mit seiner ersten Frau. Er bittet ja Rachel und er bekommt Lea. Und er sagt ja auch in der Abrechnung in 31, Genesis 31, 10-mal hast du mich betrogen und belogen. Und ich habe immer wieder Gott die Treue gehalten, obwohl ich Schwierigkeiten hatte mit dir und obwohl du dich unanständig benommen hast. Ich habe durch Gottes Kraft überstanden und bin gewachsen, durch die Zahl 10, die Ganzheit. Die Ganzheit in der Zusage Gottes, die Allheit in der Zusage Gottes, die Kraft Gottes. Und wenn ich in der Tat spüre, dass du bei mir bist und ich nur das Nötigste bekomme, das Brot zum Essen, sprich das zu Erkämpfende, das mich tragen muss, was ich einfach essentiell brauche, meine Schuhe und weiß ich meine Minimalwaffen, um den Tieren gerecht zu werden, die mich angreifen. Und wenn du mir Kleidung gibst, mehr will ich gar nicht. Er betont seine Bescheidenheit in 2021, 2022. Wenn ich das Nötigste bekomme, weil ich nicht an Bereicherung denke, obwohl er bereichert zurückkommen wird. Er denkt nicht an äußeren Reichtum, er denkt an die innere Bereicherung. Nämlich im fremden Land Gott verkündet zu haben, dem Freund, in Anführungszeichen, dem Onkel Laban und dessen Sippschaft, die ihn auf wie die Pest hasst. Und dass er zwei Frauen nehmen wird, Lea, die Unschöne, wirklich die mäßig Schöne, die Zurückhaltende und Rachel, das Mutterschaf. Er nimmt ja zwei Frauen ebenfalls mit, so wie seinerzeit ja Eliezer Rebekka mitnahm aus dem Sündenpfuhl Aram. Wenn du das mir alles gibst und ich wirklich nur das Nötigste bekomme und wenn ich und das Wichtigste in 21 zurückkehren werde, heimkehren werde, in mich gehen werde, bis Shalom, wenn ich ganz bleibe, angesichts der Verfeindungen, er weiß, dass es feindselig sein wird, dass es eine Milchama werden wird, ein Kampf werden wird, das Wort Gebilde von Lechem. Ich weiß, dass es hart werden wird. Du schickst mich nicht in Lunapark und in In Günzburg, gibt es ja in Deutschland das Legoland, erinnere ich mich. Du schickst mich nicht nach Günzburg-Legoland, Spaß morgens, Spaß am Abend, sondern du schickst mich in einen harten Kampf in einem feindlichen Land, das ich nicht gerne besuche. Aber dein Traum zeigt es mir und Vaters Auftrag weist es mir. Und wenn ich zurückkomme als ein Verganzheitlichter, noch verganzheitlichter, als ich heute bin, darum plädiere ich in 21 für, und wenn ich zurückkehre, umkehre, wiederkehre, heimkehre, in Verganzheitlichung, Verganzheitlichkeit, ganz bleibe, integer bleibe angesichts der heidnischen Verfeindungen dieses Mannes Laban, in das Haus meines Vaters, in das Haus meines Vaters spirituell, Gott, und das Haus meines Vaters biologisch gesprochen. Und ich wirklich spüre, dass du, Gott, mir die Treue hältst nach 20 Jahren, von denen ich ja gar nicht weiß, was da passieren wird. Ich ahne nur die härtesten Härten. Was da passieren wird, weiß er nicht. Er ahnt nur, es wird kein Legoland werden und es wird kein Disneyland werden. Es wird Härte geben, jeden Tag mit einem Betrüger, durch die er wachsen wird, durch die er am Ende in 32 umbenannt werden wird, in Israel, was wir noch besprechen werden. Er bleibt nicht der kleine Jakob, der kleine Fersenspieler, der an der Ferse seines Bruders hält, ja Esaf, um aus dem Bauch als Erster rauszukommen, aus dem Bauch der Mutter Rebekka. Sondern er wird ja Israel werden, das Land, das ich bewohnen werde. Die Heimat Jesu ist nicht Berchtesgaden. Die Heimat Jesu ist Israel, Freunde, aufwachen. Israel ist das einzige Land auf Erden, das diesen Namen trägt, diesen theophoren Namen, Gottesstreiter. Wir streiten mit Gott. Aufwachen, alle unbedarften Seelen, die endlich aufwachen wollen und müssen und können. Diesen Namen bekommt ihr, das ist seine schönste Errungenschaft in 32, was ich gesondert mit ihm machen werde, mit Gottes Gnade. Wenn du, Gott, mir zeigst, dass du wirklich mit mir durchhältst und ich kein Verbrecher werde, wie Laban, mich nicht anstecken lassen werde und mit Frauen ins Bett hüpfe und Götzendienst praktiziere, dann, lieber Gott, dann ja dann, wird dieser Stein, den ich umgewandelt habe, diese Weisheit, dieses zu erbauende Event von Binah, noch einmal, was wir vorhin hatten von einem Stunde, Event von Binah, diese Weisheit, die ich erbaut habe und die mich erbaut hat und die Steine, die ich errichtet habe, aus denen ich auch erbaut werde, das zu erbauende und die, das zu erweisende, dann wird dieser Stein, den ich schon jetzt aktiv geworden seiend, aufrichten werde zu einem Steinmal, zu einer Präsenz Gottes, zu einem Haus Gottes werden. Ich werde dafür sorgen, dass das passieren wird. Und ich werde alles, was du mir geben wirst, und er ahnt, dass Reichtum herauskommt, auch materieller, den er gar nicht will, das werde ich verzehnten, wieder die Zahl 10. Er hatte 10 Prüfungen dort und eine Verzehntung wird er leisten. Die 10 Worte und die 10 Plagen stehen im Vordergrund. 10 Worte, 10 Plagen und die 10 Betrügungen des Bruders. Ich werde dir alles in der Tat verzehnten, verzehntend. Verzehnten, verzehntend bedeutet er. Liebe Freunde, der Höhepunkt, der Glanzpunkt, er betont sein Geben und nicht sein Nehmen. Er betont sein Geben und nicht sein Nehmen. Nicht nehmen will ich. Ich will geben, weil ich weiß, dass ich spirituell enorm von dir bekommen werde. Das hat mir ja mein Vater Yitzhak angedeutet. Und mein Vater Abraham hat es mir auch angedeutet, bei meinem Großvater, mein großer Vater. Und ich will als ein innerlich Bereicherter und auch als ein äußerlich Bereicherter, weil du das für mich vorsiehst, Vater, nicht weil ich begierig bin, zurückkehren und für alle Menschen meiner Nachkommenschaft ein Modell werden, ein Vorbild werden, ein Vorfall werden, durch den sie merken, wie Gott Menschen transformiert in der Ferne. Wir fassen zusammen. Jakob geht als ein Unbescholtener in das Land der Väter und Mütter, aus dem Land der Väter und Mütter in die Fremde. Er wird dort verwandelt werden, äußerlich und innerlich. Er wird den Versuchungen standhalten und wird als ein durch die Versuchungen gestählter und gestärkter Mann zurückkehren im Shalom, im inneren Shalom, was die Bibel ja später beschreiben wird, Kapitel 32, 33, 34. Eine große Vision. Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie sich überprüfen, ein paar Gedanken für Sie selbst. Bin ich bereit, ein Leiter, hebräisch Sulam, ein Leiter, eine Leiter zu werden? Bin ich dazu bereit, dass Engel, Boten, bessere Wort von Buber, um die Engelkitschigkeit in Deutschland auf den großen Palästen und Brücken zu vermeiden, bin ich bereit, ein großer Leiter zu werden? Auch ein Leiter in dem Sinn, dass ich andere Menschen leite. Im Deutschen wohnt eine besondere Bedeutung, eine Doppelbedeutung im Wohnen inne. Im Hebräischen ist es die Leiter, die aber auch zu einem Leiter sein kann, wenn Sie wollen, der den Menschen anleitet. Nämlich dürfen auf mir Boten Gottes auf- und absteigen, damit sie mir den Weg Gottes präsentieren. Bin ich dazu bereit? Bin ich in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz bereit, ein Leiter, eine Leiter zu werden, auf der Gott sich mir kundtut und mich begleitet auf meiner Mission, in der ich jeweils bin? Und ich bin Gott so dankbar, dass ich nun seit einem Jahr in Israel, Gott ist mein Streiter, wirken und werken darf. um für Gott zu dienen und dennoch mit ihnen über meinen Freund Michael und viele andere Freunde, Dr. Angela, in Verbindung zu stehen und ihnen diese Heiligkeit Gottes, diese Besonderheit Gottes zu präsentieren, gemäß Jesaja 2,4, Kimi Zion tezetora, und war in Jerusalem, denn aus Zion geht das Wort Gottes aus und die Lehre aus Jerusalem. Diese Heiligkeit lege ich in ihre Herzen. Diese Heiligkeit muss erlernen, und zwar im Exil. Ich war ja auch im Exil, 50 Jahre lang. Jetzt darf ich zurückkehren. Durch Gottes Gnade bin ich berufen, zurückzukehren in das Land meiner Väter und Mütter und hier zu wirken an heiligen Städten. Ich bin nur an heiligen Städten als Therapeut und als Theologe sehr aktiv. Und dennoch verkehre ich mit Michael und mit Ihnen. Und Sie dürfen mich jederzeit kontaktieren. Tun Sie es. Ich schneide mir, wie wir so schön auf Deutsch sagen, aus den Rippen jederzeit die Zeit heraus, um Ihnen zu antworten. Spüren Sie an Ihrem Ort, ob Sie bereit sind, ein Leiter, / eine Leiter zu werden. Ein Alternativbegriff. Ein Leiter, eine Leiter zu werden. Sind Sie dazu bereit, Gottes Wort zu hören, auch in der Fremde? Sind Sie bereit? Bin ich bereit, muss ich jeder fragen, aus Jakob, dem Fersenhalter, dem Hintanstehenden, wirklich ein Mensch zu werden, der nach vorne prescht? Das ist die psychologische, die psychodramatische Komponente, die sich jeder fragen muss. Bin auch ich bereit? Michael ist dazu bereit, das weiß ich. Darum sind wir ja intime Freunde. Michael ist bereit, aus einem Jakob, dem Fersenhalter, dem Zurückweichenden, hinauszuspringen in den Mann, der ein Kämpfer Gottes wird. Das ist Israel. Das ist das Wort Gottes. Auch Jesus war kein zimperlicher Weihnachtskitschiger, sondern war ein Kämpfer Gottes, ein Israelit. Bin ich dazu bereit? Ich höre von Juval und Michael. Bin ich bereit, ein Kämpfer, ein Prescher zu werden, der aus naiven Dornröschen-Schlafen aufwacht, im Sinn von Plural von Schlaf, in das neue Wort Gottes, das mich transformiert? Bin ich bereit, in der Fremde Gott zu dienen, transformiert zu werden und zurückzukehren, wie er auch nach 20 Jahren, ich nach 50 Jahren, in das Land der Väter und Mütter, um dort das Land Israel, die Gemeinschaft Israel mit den 12 Söhnen, die er mitbringt, mit den 2 Frauen, die ebenfalls Heidinnen waren, neu zu gestalten? Wir fassen zusammen, in der Fruchtbarkeit zwischen Exil und Heimat liegt das Fundament des Judentums, liegt die Wiege des Judentums. Jakob muss aus dem Behütetsein herausgetreten werden durch seinen Vater, muss in der Fremde lernen, durch die Widrigkeiten Gott zu vertrauen, die Widrigkeiten zu verwandeln. Er gibt auch dem Lavan, der einen spannenden, aber sehr durchschaubaren hebräischen Namen hat, der Weiße, der Verlogene. Er bekehrt ihn zu Gott, nicht zum Judentum, zu Gott, und verwandelt sich und Umfeld und kommt bereichert zurück in das Land der Väter und Mütter. Das heißt, jede Verwandlung im Exil verwandelt mich und das Umfeld. Ich verwandle die anderen und verwandle mich, indem ich andere verwandle. Ich segne sie aus Israel, Kimi Zion tezetora, und war Adonai Birushalayim, Jesaja 2,4, denn aus Zion geht die Lehre aus, die Lehre, die Tora, die Weisung, die Einweisung, und war Adonai, und das Wort, das verändernde Wort Gottes aus Jerusalem, aus der Stadt der Ganzheit, aus der Stadt von Shalem. Jerusalem hat viel mit Shalom zu tun, ist ganz eng verbunden mit Shalom. Jerusalem, wo ich leben darf und brennen darf. Jerusalem, Shalom, wird Michael auch notieren. Jerusalem, die große Stadt, die schon in Genesis 13 erwähnt wird, kommt von Shalom. Die Stadt der Ganzheit, in dem das lebendige Wort ganz wird hier auf Erden, wenn wir uns ihm zuwenden. Da wird Gottes Wort aus der Welt der Geistlichkeit in die Materialität überführt und wird eine Ganzheit aus Materialität und Übermaterialität. Shalom, Shalom aus Jerusalem. Shalom aus Jerusalem von Bruder Juval.